Herr, stärke unseren Glauben. So bitten die Apostel heute den Herrn zu Beginn des Evangeliums. Vorangegangen, das scheint mir nicht ganz unwichtig zu sein, ist die Forderung des Herrn, nachdem sie gefragt hatten, wie oft muss ich denn meinem Bruder verzeihen, wenn er sich gegen mich versündigt, 7-mal oder 77-mal? Und der Herr sagt, du musst ihm immer verzeihen, wenn er dich um Verzeihung bittet. Und das fordert nun die Bitte der Jünger heraus, Herr, stärke unseren Glauben. Was ist damit zunächst einmal ausgesagt? Damit ist ausgesagt, die Jünger müssen zugeben, ho Herr, was du da von uns verlangst, das schaffen wir nicht, packen wir nicht, sind wir einfach zu schwach dazu. Und der Herr sagt, wenn euer Glaube auch nur so groß wäre wie ein Senfkorn, dann würdet ihr zu dem Maulbeerbaum hier sagen, heb dich mitsamt deinen Wurzeln aus dem Erdreich, verpflanze dich ins Wasser. Und das wäre keine leere Phrase, das würdet ihr auch noch tun. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, da ist schon eine Fülle von Aussagen sozusagen einbeschlossen in diesem Beispiel, das der Herr ihnen dann gibt. Zunächst einmal bestätigt der Herr, dass sie keinen Glauben haben. Sozusagen etwas auf diplomatische, liebevolle Weise. Da sage ich, ja, das stimmt, ihr habt keinen Glauben, sondern ihr sagt, wenn euer Glaube auch nur so groß wäre wie ein Senfkorn. Der Senfkorn ist aber das kleinste von allen Körnern. Das heißt, euch gebricht es an einem Minimum von Glauben überhaupt. Denn wenn ihr das Minimum auch nur aufbrechtet, dann würden Wunder geschehen. Dinge geschehen können, die ihr überhaupt nicht für möglich haltet. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das ist eben auch eine ganz wichtige Aussage, die hierin beschlossen ist. Dass nämlich durch den Glauben Wunder geschehen können. Oder wie wir es auch sprichwörtlich haben in unserer Sprache, der Glaube kann Berge versetzen. Das klingt so ein bisschen phrasenhaft, klingt so ein bisschen schön, aber im Grunde genommen glaubt das ja niemand. Das heißt, der Glaube hat eine ungeheure Macht, die der Mensch sich überhaupt nicht vorstellen kann. Und welche Macht ist das? Das ist die Macht Gottes selbst. Was ist hier zunächst gemeint mit dem Glauben? Gemeint ist vom Herrn, ihr müsst allein auf die Karte Gottes setzen. Ihr müsst allein auf das göttliche Vermögen, auf die göttliche Kraft setzen, die er euch ja anbietet in dem Glauben. Aber ihr blockiert sozusagen diese Gabe des Glaubens, die ja immer ein Geschenk, eine eingegossene Tugend Gottes ist, indem ihr sozusagen auf eure eigenen Kräfte, auf eure eigenen Möglichkeiten, auf eure eigenen Befähigungen setzt. Und wenn ihr damit am Ende seid, tja, dann erklärt ihr dann vielleicht resigniert, geht nicht, kann ich nicht. Gerade auch was diese Problematik des Verzeihens dem gegenüber, der mir immer wieder Unrecht tut oder sogar das Verzeihens gegenüber meinem Feind betrifft. Da habe ich selbst schon Leute gehört. Also Herr Pfarrer, beim besten Willen, also das geht nicht. Ne? Was passiert dann? Man behandelt dieses Wort, das Herrn wohlgemerkt, ein Herrenwort, als hätte er dir das gar nicht gesagt. Es wird praktisch ignoriert. So, als würde ich sagen, blaue Tonne. Hat sich erledigt, geht nicht. Was er sich dabei gedacht hat, weiß ich auch nicht. Es bleibt ihm auch überlassen. Aber mich braucht das weiter nicht zu interessieren, weil es mich einfach hin überfordert. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, es geht auch hier nicht um den, dann um viel Glauben oder wenig Glauben. Es geht nicht um eine Quantität von Glauben, der ist gar nicht quantifizierbar. Und in Mengen sozusagen messbar. Sondern es geht um die Qualität, um die Intensität, um die Stärke. Und wenn der Glaube echt ist, dann ist er echt, dann ist da auch nichts mehr steigerungsfähig dabei. Und dann kann das geschehen. Und der Herr will es auch möglich machen. Der sagt, ich will euch doch diesen Glauben geben. Und wenn ihr zu mir sagt, ja, Herr, stärke unseren Glauben, dann sagt ihr im Grunde genommen etwas ganz Richtiges. Denn ihr sagt ja damit, wir müssen uns von dir beschenken lassen. Aus uns heraus können wir das nicht. Ja, das stimmt. Aber deswegen bist du nicht dispensiert von dem Anspruch Gottes an dich. Der sagt, du kannst es nicht aus eigenen Kräften, du musst es doch auch gar nicht. Ich will dir die Kraft dazu geben. Und das ist eben genau das Problem, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Wichtig ist unser Beitrag, dass wir uns in den Dienst Gottes stellen. Dass wir tun, was er von uns verlangt. Dass wir wirklich seine Mitarbeiter sind. Aber das Eigentliche, das tut er durch den Glauben. Wenn wir denn schon einmal bereit sind, um diesen Glauben auch zu bitten, wozu es notwendig ist, sich einzugestehen, dass man schwach ist. Und dazu muss man den Stolz entsorgen und stattdessen ganz demütig werden. Und dann kann auch das Werk gelingen. Denn das Eigentliche, was der Glaube, das Eigentliche, was der Herr durch den Glauben bewirken will, das ist ja die Fruchtbarkeit dessen, was zu tun ist. Wir müssen es tun, aber wir müssen ihn, den Herrn sozusagen, ins Spiel kommen lassen mit dem Eigentlichen, damit unser Tun nicht einfach nur Gemächte ist, Lärm ist, Getöse ist, Aktivität, ich hätte ja beinahe dieses Wort Aktivität vergessen, das da so in unserer modernen Kirche so eine gewaltige Rolle spielt, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Das wird alles ganz deutlich, dieses Zusammenwirken von Gott und dem Menschen, wobei das Eigentliche Gott tut. Und das Eigentliche ist, die Fruchtbarkeit schenkt. Paulus sagt im 1. Korintherbrief, im dritten Kapitel gleich, sondern der Hintergrund ist der, dass in Korinth Spaltung entstanden ist. Da gibt es Gruppen in der Gemeinde, die sagen, wir halten zu Paulus, die anderen sagen, wir halten zu Apollos, wir halten zu dem, wir halten zu jenem. Und Paulus muss ihnen dann schreiben, hier, Leute, seid ihr denn eigentlich noch bei Trost? Es geht doch nicht um den Paulus, es geht doch nicht um den Apollos. Der Paulus hat gepflanzt, der Apollos hat gegossen, aber wer gibt denn das, die Fruchtbarkeit? Die gibt doch nur Gott. Auf den kommt es an, auf den müsst ihr euch konzentrieren und nicht Spaltung schaffen, sozusagen im peripheren Bereich und Parteiungen, indem ihr sagt, ich halte zu dem, zu jenem, bloß weil der mir aus irgendwelchen Gründen sympathischer ist als der andere. Das ist doch Unfug. Damit macht ihr doch eigentlich alles kaputt. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, nehmen Sie ein anderes Beispiel für diese Fruchtbarkeit, die allein Gott schenkt. Der reiche Fischzug. Bei Lukas 5 wird uns das berichtet. Die Apostel sind wieder fischen gegangen und haben die Nacht nichts gefangen. Und der Herr sagt dann, Petrus, auf, komm, wirf das Netz aus, raus aus dem See. Und das bei Tag. Und jetzt geschieht etwas aus dem Glauben. Sie tun nämlich wieder alle Professionalität. Etwas, was im Grunde genommen nach ihrer ganzen Berufsausbildung nur noch lächerlich ist. Zu nichts führen kann. Aber der Herr hat gesagt, und deswegen macht es Petrus und die anderen machen dann mit. Sie fischen am Tag und die Boote werden so voll, dass sie zu kentern trauen. Das Eigentliche tut Gott, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Das kann man heute in unserer sogenannten modernen, fortschrittlichen, aufgeklärten Kirche überhaupt nicht deutlich genug sagen. Das Eigentliche tut immer Gott, nicht nur damals, nicht nur heute, sondern entweder er tut's oder es ist alles für die Katz. Wo haben wir ein weiteres Beispiel aus der Heiligen Schrift? Wenn es im Psalm 127 heißt, wenn nicht der Herr das Haus baut, dann bauen die Bauleute umsonst. Ja, wenn nicht der Herr das Haus baut, dann bauen die Bauleute umsonst. Sie können sich abzappeln, die können todmüde ins Bett sinken. Für die Katz. Die Mitarbeit ist notwendig durch den Menschen. Ich sage aber noch einmal, der Mensch ist Mitarbeiter Gottes und nicht vielleicht, worauf vielleicht der eine oder andere noch stolz wäre oder das noch für betonungswürdig hielte, Gott unser Mitarbeiter. Nein, wir sind seine Mitarbeiter. Und dieses Verhältnis ist nicht umkehrbar. Auch das kann man nicht deutlich genug sagen. Darüber wird scheinbar überhaupt nicht nachgedacht, dass wir seine und er nicht unser Mitarbeiter ist. Das heißt im Klartext, wir müssen uns ihm unterordnen und dürfen ihn nicht sozusagen als Azubi vielleicht, wenn überhaupt, wenn wir nicht ganz schon vergessen haben, noch ein bisschen so dazuladen, dass er noch selbst so ein bisschen vielleicht uns hilft, was wir ihn anweisen. Ich denke, dass das sehr, sehr wichtig ist, gerade auch in unserer Zeit, einmal wieder ganz neu zu bedenken. Sie können auch, heute ist Erntedankfest, ne? Liebe Brüder und Schwestern, wir essen dann, das gehört auch so dazu, Erntedankfesten, das ist so eine Tradition und das ist auch am 1. Oktober Sonntag und all diese ganzen Dinge und da wird dann ein Programm ablaufen lassen. Beten die Christen eigentlich noch vor dem Essen? Ist ihnen eigentlich bewusst, dass das alles andere als selbstverständlich ist, dass sie mit ihrem Geld, das sie auch nur deswegen verdienen konnten, weil der liebe Gott sie bei Gesundheit gehalten hat und dass er ihnen einen Arbeitsplatz gegeben hat, dass sie es mit ihrem Geld bezahlt haben? Was nutzt ihnen denn ihr Geld, wenn es erst gar nicht wächst? Wenn es die Fruchtbarkeit fehlt, was nutzt das Plagen eines Bauern, wenn nachher das Klima und das Wetter nicht mitspielt? Und wer macht das Wetter, wenn Sie so wollen? Heute wird man sagen, wir. Na? Wir machen das Wetter mit unserer CO2-Produktion, die wir entweder steigern oder die wir entweder senken. Es dreht sich alles nur immer um uns. Ne? Wir bedanken uns heute am Erntedankfest bei ihm, weil er uns und unserer Arbeit Fruchtbarkeit geschenkt hat. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, um dieses erste Kapitel des heutigen Evangeliums abzuschließen, im Evangelium von Johannes im 15. Kapitel im Weinstocksgleichnis, da sagt der Herr kurz und bündig: Ohne mich könnt ihr nichts tun. Alles gesagt. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Ihr könnt euch abzappeln, alles könnt ihr, aber alles für die Katz, wenn es ohne mich geschieht. Ist das nicht auch die Situation der modernen Kirche, liebe Brüder und Schwestern? Sind wir nicht in der Situation, dass wir beinahe sagen müssen, dass die Kirche annektiert worden ist von irgendwelchen Gremien und Verbänden und von irgendwelchen Institutionen, die dann sagen, was zu tun ist, die wissenschaftliche Programme entwickelt haben. Brauchst jetzt ja fast vergessen, die Wissenschaftlichkeit. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Stattdessen kommt er kaum noch verbal vor, noch nicht mal sozusagen als Feigenblättchen, als Maskottchen. Machen alles wir. Was kostet die Welt? Und wie weit sind wir damit gekommen? Ich muss das wohl nicht noch kommentieren. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, und von daher wird dann auch der Schluss des Evangeliums fast plausibel, wenn der Herr mit dem für viele sogar empörenden, zumindest jedenfalls irritierenden Satz, dann das Gespräch mit den Aposteln beendet. Wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen worden ist, dann sollt ihr sagen, wir sind unnütze Knechte, wir haben nur unsere Schuldigkeit getan. Ich weiß aus Erfahrung, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, weil mich also immer wieder Leute darauf angesprochen haben, überall dann, wenn es irgendwie um dieses Evangelium geht, das hat also vielen Leuten schon schwer im Magen gelegen. Ich bin ein unnützer Knecht und dabei gebe ich mir also so viel Mühe und was weiß ich was alles. Und ich habe keinen Lohn zu beanspruchen. Ja, also bitteschön, das kann überhaupt nicht sein. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, was ist hier mit dem unnützen Knecht gemeint? Es ist derjenige gemeint, der eben selbst diese Fruchtbarkeit nicht hervorbringen kann, sondern der immer nur Knecht, der immer nur Sklave ist und auch gar nichts anderes sein kann als Mensch, als Sklave Gottes. Wobei wir uns natürlich frei machen müssen von diesem sozialen Bild eines Sklaven, liebe Brüder und Schwestern, der dann also keine Rechte dann hat und der dann vielleicht auch misshandelt werden kann. Die Sklaven Gottes werden mit einer vorzüglichen Liebe von ihrem Herrn behandelt. Die haben überhaupt keinen Grund, sich irgendwie zu beklagen. Und wer sich beklagt, der ist genau noch auch in diesem Missverständnis befangen, wie in dem Gleichnis von dem verlorenen Sohn, der ältere Sohn. Ich habe dir dauernd gedient, habe niemals Widerspruch geleistet. Ich habe nie ein Ziegenböckchen von dir gekriegt, um mit meinen Freunden zu feiern. Jetzt kommt der Lump da an, hier dein Sohn, der das Geld verurteilt hat. Und die ganze Erbschaft, oh, da wird das Mastkalb geschlachtet und eine Riesenfeier veranstaltet. Ach, mein lieber älterer Sohn, hast du immer noch nicht bekappt, dass alles, was mir ist, auch dir ist? In diesem Punkt berührt sich das heutige Evangelium auch mit dem zweiten Teil des Gleichnisses vom verlorenen Sohn, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Worin liegt denn da auch gerade das große Missverständnis, das dann zu diesen Irritationen auch führt über dieses Wort des Herrn, wenn ihr alles getan habt, wenn alles perfekt ist, dass ich nichts mehr zu nageln hätte und auszusetzen oder zu tadeln hätte, dann sollt ihr sagen, unnütze Knechte sind wir. Wir müssen mithelfen, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, aber ich sage noch einmal das Eigentliche, das tut er und nicht wir. Und das ist das Eigentliche, worauf es ankommt, auf die Fruchtbarkeit. Deswegen ist auch das, was diese Fruchtbarkeit, seine Fruchtbarkeit und nicht unsere, ist sein Verdienst. Die Fische, die gefangen werden bei einem reichen Fischzug, das sind nicht die Fische der Apostel, das sind seine Fische, die er gefangen hat. Ja, sie haben sich nicht verhört, wenn ich sage, die er gefangen hat. Wieso? Das haben doch die Apostel gemacht, doch nicht er. Der hat nur gesagt, Petrus, komm, abfahren, los auf den See. Wieso kann ich denn zu Recht sagen, die er gefangen hat, der Herr, und die deswegen seine Fische sind? Ganz einfach deswegen, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, weil wir Glieder seines Leibes sind. Weil wir Glieder seines Leibes sind, weil wir Organe seines Leibes sind. Wenn Sie etwas tun, tun Sie das als Person oder tut das Ihre Hand oder Ihr Fuß? Machen doch Sie, ne? Ich sehe in Ihre erstaunten Gesichter, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, was mich natürlich überhaupt nicht wundert. Warum? Weil uns diese banalen Wahrheiten, dass wir in der Taufe Glieder seines Leibes geworden sind, des Leibes, dessen Haupt er, Jesus Christus, ist, überhaupt nicht präsent ist. Stattdessen ist uns das Gottesbild, ich sage es immer wieder, ich wiederhole es immer wieder, auch wenn die Leute, oh, jetzt kommt er ja schon wieder damit. Ne? Wir stehen dem lieben Gott gegenüber. Deswegen auch diese Empörung über das Wort des Herrn, wenn ihr alles getan habt, unnütze Knechte seid ihr. Wird sich denn der Herr bei seinem Sklaven bedanken? Wird sich denn der Mensch bei seiner Hand bedanken? Bei seinem Fuß bedanken? Würde man nur sagen, Mensch, das ist nicht mehr ganz bei Trost, ne? Aber für unser Gottesverhältnis ist das das Selbstverständliche. In Parenthese, liebe Brüder und Schwestern, Sie wissen ja genau, dass ich so oft von diesen Phrasen rede, von Lehrsätzen der katholischen Wahrheit. Warum habe ich denn da immer so dann rumzumäkeln und so rumzunageln? Stimmt denn das alles gar nicht? Doch, und ob das stimmt? Alles wahr. Ich bestreite das keinen Augenblick. Aber das ist uns viel zu wenig präsent und schon deswegen, weil diese Sätze, die wir vielleicht mal auswendig gelernt haben, was gut ist, nie verdaut haben. Nie verdaut haben. Mir kommt das oft so vor, ich mache mir da immer so meine Gedanken, weil ich ja diese Zeiten, wo wir noch aus dem grünen Katechismus gelernt haben, es ist schon wichtig, das wäre wichtig, dass wir den auch hätten, dass die Lehrsätze präsent sind, aber das genügt allein nicht. Das ist für mich, habe ich gedacht, wie kommt dir denn das eigentlich vor? Das ist für mich wie ein Heft, in dem eine mathematische Formel nach der anderen so hintereinander aufgereiht ist. Oder in der Physik eine physikalische Formel nach der anderen aufgereiht ist. Wenn Sie diese Formeln auswendig lernen, sind Sie dann schon Mathematiker oder Physiker? Können Sie die Dinge dann schon anwenden? Na, wahrscheinlich nicht, ne? Und so ist das mit den Lehrsätzen, mit den Katechismus-Lehrsätzen. Ich sage noch einmal, es wäre wichtig und es ist ein großer Verlust, dass das nicht mehr auswendig gelernt wird. Und was da drin steht, ist wahr, in der Tat wahr. So wahr wie eine mathematische Formel und so wahr wie eine physikalische Formel. Aber wenn ich das nicht umsetzen kann, wenn das nicht praktisch werden kann, wenn ich nicht spüre, aha, in dieser konkreten Situation wird genau das relevant, was ich da gelernt habe. Dann ist das totes Wissen. Mehr oder weniger jedenfalls. Und dann fragt man sich, warum soll ich das überhaupt noch lernen, wenn ich das nicht praktisch anwenden kann. Natürlich ist dazu wichtig, dass da eben die Geistlichkeit das vermitteln kann und was dem noch vorausgeht, dass sich die Leute überhaupt für das Verständnis erstmal interessieren. Beides sehr problematisch. Und wenn ich mir das bewusst mache, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, was in der Taufe geschieht und mir nur von der Taufe mal bewusst mache, aha, in der Taufe greift Gott sozusagen nach außen, wo ich noch stehe, und gliedert mich als Glied seinem mystischen Leib der Kirche an, ein und schließt mich sozusagen an den lebendigen, Kreislauf des Heiligen Geistes, das ist ja sozusagen der Blutkreislauf, um es mal in der Analogie des menschlichen Leibes zu sagen, der Heilige Geist, der Kreislauf, der Lebensstrom der Kirche ist, der diesen Lebensstrom belebt, sofern nicht die Glieder selbst den Gefäßverschluss verursachen durch ihre Sünden, die sie nicht mehr beichten oder weil sie sich nicht mehr interessieren oder wodurch auch immer. Dann wird auch klar, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, aha, ich bin Glied Christi. Dieser mystische Leib ist Christus. Er ist das Haupt. Wir sind ein Bein und ein Fleisch geworden. Heilige Kommunion mit ihm. Sein Fleisch und Blut. Wir sind nicht nur eins mit ihm, sondern wir sind in einer innigsten Weise mit ihm sozusagen, was könnte ich sagen, verwandt oder ja, ein Fleisch und ein Blut. Wie himmelweit ist diese Realität entfernt von dieser falschen Vorstellung, wir stünden ihm gegenüber sozusagen als Arbeitnehmer, der uns belohnen muss. Erwartet ihre Hand von ihnen eine Belohnung? Erwartet ihr Fuß von ihnen eine Belohnung? Absurd, diese Vorstellung. Absurd. Die Hand und der Fuß freuen sich, wenn sie ihren Beitrag leisten können zum Wohlbefinden des ganzen Leibes. Und fragt nicht, was habe ich denn verdient? Genau diese Optik ist aber selbstverständlich unter den Christen. Völlig selbstverständlich. Ich kann das nicht nachvollziehen, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Das ist ja in erheblichem Maße dann defizitär. Wir sind doch nicht getrennt von ihm. Wir tragen seinen Namen, weil wir seine Glieder sind. Wir heißen Christen, weil wir Glieder Christi sind. Man kann es gar nicht deutlich genug sagen. Ja, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das heißt dann auch, Sie seufzen schon, ich bin gleich fertig. Wir sind eigentlich, müssen uns total mit ihm identifizieren. Wir sind nicht von anderer Identität als er, insofern wir doch Christen sind. Und das ist doch unsere erste Qualität, bevor wir Weißkircher und Hainhäuser und von Pusemuckel oder sonst irgendwo her sind oder diesen Beruf haben oder jenen Beruf haben oder Mann und Frau sind und was weiß ich alles, sind wir zuallererst einmal Christen. Glieder seines Leibes, das ist doch die allererste Qualität, die uns auszeichnet. Das muss doch drin sein. Und dann kann ich mich mit dem Herrn auch auf vollkommene Weise identifizieren. Dann tue ich alles, was ich tue, als Glied des Leibes Christi. Als sein Organ. Und dann frage ich nicht mehr nach Belohnung. Und was kriege ich dafür? Sondern da tut jedes Glied mit seinem Beitrag nach besten Kräften zum Gemeinwohl, zum geistlichen Gemeinwohl, aller beitragen. Das ist Kirche, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, im echten und recht verstandenen Sinn. Mag uns das immer mehr bewusst werden. Amen. Amen. Amen.